Titus 2, 1 bis 10. Martin Luther hat drüber geschrieben: Ein jeder lernt sein Lektion, so wird's gut im Hause stohn. Gut, reimt sich nicht ganz so richtig, aber Sie haben es verstanden, ja? Ein jeder lernt sein Lektion, so wird's gut im Hause stohn. Das hat er nicht nur über diesen Text geschrieben, das hat er auch über sogenannte Haustafeln geschrieben. Er fand diese Haustafeln ja vielfach im Neuen Testament. Er fand sie im Epheserbrief, er fand sie im Kolosserbrief, im 1. Petrusbrief, 1. Timotheus 5 und hier im Titusbrief sind solche Haustafeln. Wobei ich Haustafeln stimmt ja nicht ganz. Es ist ja nicht nur etwas über das Haus gesagt, wie in Epheser 5, wo von Mann und Frau insbesondere die Rede ist und von Vätern und von Kindern. Hier sind ja noch andere Dinge erwähnt. Hier, wenn da die Sklaven plötzlich auftauchen, oder 1. Timotheus 5, tauchen die Witwen auf. Also man könnte auch vielleicht Altersskala oder Ständetafel oder Gruppentafel, auf jeden Fall, wo so verschiedene Abteilungen genannt werden. Und das hat er auf Tafeln schreiben lassen. Und drüber stand der Satz: Ein jeder lernt seine Lektion, so wird's gut im Hause stohn. Und dann hat man diese Dinger aufgehängt in guten christlichen Häusern. Nur, Sie wissen natürlich auch, dass so ein Schild irgendwo rumhängt. Das macht's ja noch nicht. Dass ich irgendwo einen frommen Spruch hängen habe, heißt ja noch lange nicht, dass er bei mir angekommen ist. Dass ich mit diesem Satz auch wirklich lebe, dass er mein Leben kennzeichnet. Das mag vielleicht ein Anfang sein, so eine Tafel, die irgendwo hängt, wo drauf steht: Ein jeder lernt seine Lektion, so wird's gut im Hause stohn. Aber ich muss das ja jetzt bei mir ankommen lassen. Auch so einen ungewöhnlichen Text wie heute Morgen, so Titus 2, bei mir ankommen lassen. Und wenn er bei mir ankommen soll, und wenn er bei Ihnen ankommen soll, dann bin ich der Überzeugung, dann muss ich den Herzschlag verspüren dieses Textes. Ich muss den Herzschlag verspüren. Ich muss also in die Mitte dieses Textes kommen. Nicht nur in lange Auflistung von irgendwelchen Adjektiven, von irgendwelchen Eigenschaften, von irgendwelchen Aufforderungen, von irgendwelchen Befehlen, so wichtig sie im Detail sind, sondern ich muss den Herzschlag rauskriegen. Und erst wenn ich den Herzschlag rausgekriegt habe, wenn ich weiß, um was geht's da eigentlich in Titus 2, dann bin ich auch in dem Prozess, dass dieses Wörtchen bei mir nicht nur an der Tafel, an der Wand hängt, so dieses Wort in mein Herz hineinrutscht und damit auch in mein Leben. Alle Eltern kennen ja dieses Problem, wenn sie versuchen, ihren Kindern beizubringen, dass Lernen und Lernen zwei verschiedene Paar Stiefel sind. Nicht wahr? Ich kann natürlich anordnen, lerne eine Stunde lang deine Vokabel und dann sitzt er entsprechend oder sie entsprechend vor dem Buch und guckt eine Stunde lang die Vokabeln sich an. Allein schon die Formulierung macht mich stutzig. Ich habe sie mir angeguckt. Das ist schon so eine Formulierung, wie an der Wand hängt ein Schild. Das ist noch lange nicht im Leben, im Kopf, im Sein drin. Das heißt, es muss jetzt eine Station tiefer. Wie kommt Titus 2 bei mir an? Der Herzschlag muss verspürt werden. Also strecken wir uns aus nach dem Herzschlag von Titus 2. Gucken wir, wo da der eigentliche Text lebt, damit bei uns nicht nur an der Wand hängt das Schild, das Sprüchlein, sonst Leben hineinkommt. Und dazu gehört zuallererst, ich bekomme mit diesem Text ein anderes Denken. Das ist das Erste. Ich bekomme ein anderes Denken. Das Zweite ist, ich erfasse meine Zielgruppe. Ich erfasse meine Zielgruppe, wo ich drin bin. Und ich erlebe die Lehre. Ja, drei Gedankengänge, ich bekomme ein anderes Denken, ich erfasse die Zielgruppe und ich erlebe die Lehre. Jetzt kann es ja gut sein heute Morgen, dass eine ganze Reihe von Ihnen einfach in den Titusbrief reingefallen sind und denken, was haben die heute Morgen für einen komischen Text hier in diesem Gottesdienst. Wir wollen einfach miteinander Stück für Stück diesen Titusbrief lesen. Und wir haben uns schon zweimal Zeit genommen, über das erste Kapitel nachzudenken. Und wir haben uns bewusst gemacht, dieser Titusbrief ist eigentlich nicht nur an den Titus, den Mitarbeiter des Apostels Paulus, gerichtet. Dahinter steht eine Gemeindegruppe, nämlich Gemeinden von Jesusleuten auf der Insel Kreta. Es ist eigentlich ein Kreta-Brief, ein Brief an diese Kreter. Und dieser Brief, gucken Sie sozusagen Ihrem leitenden Mitarbeiter Titus über die Schulter, schauen, was Paulus dem schreibt und damit ihn weitergibt. Also dieser Brief hat zuerst uns den Cantus Firmus deutlich gemacht, worüber welches Lied wir eigentlich im Glauben zu singen haben. Und es hat uns deutlich gemacht, dass da ganz wesentliche Vokabeln immer wieder auftauchen. Zum Beispiel die Vokabel Gesundheit, gesund im Glauben sein. Und dazu hat der Apostel Paulus dem Titus gesagt, wo es auch Krankheiten gibt, da waren wir am letzten Sonntag hängen geblieben. Und jetzt fängt dieser Text an mit einem ganz bewussten Du aber, du aber. Also im Kontrast zu allen anderen, von denen der Apostel Paulus sagt, bei denen sind Krankheitszeichen erkennbar in ihrem Glauben, bitten wir dich, Titus, dass du selbst und deine Gemeinde darauf achtest, dass bei euch es gesund zugeht. Du aber im Kontrast leben. Und dieser Abschnitt, der hier beginnt, der geht nun in einem Zug durch bis Kapitel 3, Vers 10. Kapitel 3, Vers 11. Wir haben also einen langen Textabschnitt, wo wir jetzt nur ein Stückchen rausgesucht haben. Und das muss man sich bewusst machen, sonst versteht man den Text überhaupt nicht. Paulus gibt nicht nur einfach eine lange Latte von Anweisungen, sondern er zeigt uns auch, was damit erreichen möchte. Hier in der ersten langen Auflistung eher die Innenseite des Glaubens. Innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Familie, innerhalb der Gemeinschaften. Dann in Kapitel 3 anfangend eher die Außenseite des Glaubens. Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan sind und gehorsam sind, zu allem guten Werk bereit. Aber dazwischen gibt es zwei kleine Wörtchen, die den Text wie Brückenpfeiler verankern. Der Brückenpfeiler fängt beides mal an mit denn. In Kapitel 3, Vers 11 heißt es, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und in Kapitel 3, Vers 3 heißt es, auch wir, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilandes. Merken Sie? Die Brückenpfeiler für alles, was an Ethik, alles, was an Verhalten da ist, die Brückenpfeiler sind das, was passiert ist. Was denn passiert? Gott ist aufgetreten. Gott ist erschienen. Das hat alles anders gemacht. Jesus ist gekommen. Das hat alles anders gemacht. Das Kreuz, das wir vorhin besungen haben, das hat alles anders gemacht. Es erschien Freundlichkeit Gottes. Es erschien Gnade. Und das ist die Begründung für das, was der Apostel Paulus jetzt der Gemeinde sagt. Denn diese beiden Brückenpfeiler, die sind's. Und wo Menschen diese beiden Brückenpfeiler für sich persönlich erlebt haben, da, sagt der Apostel Paulus, da hat das Auswirkungen in ihr ganzes Leben hinein, in die Innenseite und in die Außenseite ihres Lebens und ihrer Beziehungen. Und Paulus weiß, dass Sie und ich in Spannung leben, dass Sie und ich auf der einen Seite neues Leben in Christus haben und dass Sie auf der anderen Seite angefochten und versuchliche Menschen sind, von außen und von innen her an Sie herangetragene Versuchungen und Anfechtungen. Und dafür gibt er diese Anweisung. Damit bekommen wir aber eine ganz andere Denke. Nämlich, der Apostel Paulus möchte uns deutlich machen, dass wir in einer anderen Begründungslinie drin sind. Oder anders gefragt, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Warum mache ich eigentlich, was ich mache? Warum tun Sie, was Sie tun? Warum lassen Sie, was Sie lassen? Wenn Sie mal so die ganzen verschiedenen Dinge so mal durchgehen, dann merken Sie, Sie haben ganz unterschiedliche Begründungszusammenhänge, Motivationen, die Sie bewegen. Ganz oft ist es natürlich ein gewisser Utilismus, also ein Nützlichkeitsdenken. Ich tue das, was mir was bringt, was auch erfolgversprechend ist, für mich persönlich und für die ich Verantwortung trage, in meinem Umfeld. Ich tue vieles auch aus Zwang, ganz klar. Einfach weil es getan werden muss, da ist ein gewisser Druck dahinter. Manchmal aber auch ein Zwang, der aus einer anderen Dimension kommt. Da bin ich vielleicht in Bindung hineingerutscht, da bin ich vielleicht in Notsituationen hineingerutscht, die die Dimension haben von Römer 7, wo der Apostel Paulus uns sagen kann, das, was ich eigentlich will, das tue ich gar nicht. Das, was ich nicht will, das tue ich. Das steuert doch ein anderer in meinem Leben. Da merke ich auch Begründungszusammenhänge, Motivation, warum ich tue, was ich tue. Manches tue ich einfach aus Gewohnheit. Habe ich immer schon so gemacht. Manches mache ich einfach nur aus Erziehungsgründen, aus Pflichtgefühl, weil der Zeitgeist es so vorgibt, weil es so Restprinzipien sind, die ich noch so lebe. Warum tue ich, was ich tue? Wenn Sie aufmerksam den Text gehört oder vielleicht sogar mitverfolgt haben in Ihrer Bibel, dann merken Sie, Paulus will uns einen ganz anderen Denkzusammenhang geben, warum wir tun, was wir tun. Er sagt, das, was ich euch bitte, was eurem Leben sich abspiegeln sollt, die auf den Brückenpfeilern steht, dass Christ euer Leben hineingekommen ist, das möchte ich, damit ihr, erster Begründungszusammenhang, damit ihr in Besonnenheit lebt. Und Besonnenheit ist nach dem biblischen Denken nicht irgendwie ein Anstand, sondern Besonnenheit ist eine geistliche Gabe. Bibelkenner wissen, in 2. Timotheus 1 heißt es, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dass der Apostel Paulus will, dass ich Besonnenheit, dass ich diese besondere Kraft des Heiligen Geistes erlebe. Und diese Kraft ist eine Kraft, die mich hält. Der Heilige Geist ist einer, der mich hält. Der die Spannung in mir hält, die Kraft in mir hält, die ich aus mir selbst nicht habe. Er geht weiter und sagt, ich möchte, dass ihr das deswegen tut, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. In Vers 5. Wieder so ein Begründungszusammenhang. Oder Vers 8, ich möchte, dass ihr das so lebt, damit der Ankläger, der Gegenspieler, der auf der Gegenseite keine begründete Anklage gegen euch hat. Das können zum einen Menschen sein. Im Letzten ist es der Ankläger, der Verleumder, der Gegenspieler, nämlich der Teufel. Und er setzt noch eins drauf in den Begründungszusammenhang und sagt am letzten Vers, ich möchte, dass ihr so lebt. Warum? Damit die Lehre unseres Rettergottes ihr Ehre macht in allen Stücken. Oder wie man auch sagen kann, damit ihr eine Zierde seid für die Lehre unseres Rettergottes. Das ist eine völlig andere Motivationsebene. Merken Sie das? Damit der Heilige Geist euch festhalten kann, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird, damit bei euch keine Anklage des Teufels berechtigt da ist, damit Gott in allen Stücken durch euch zur Ehre gereicht. Das ist eine ganz andere Denke. Haben Sie mal darüber nachgedacht, warum Paulus das sagt, was er da sagt, was der Herzschlag seiner Denke ist. Das heißt, wem ich gehöre, wem ich diene, wem ich lebe, das zeigt sich hier. Paulus ist die Überzeugung, ich lebe, ich handle, ich entscheide, um Gottes Willen. Das wär's. Das wär's doch. Das heißt, ich käme mit dem, was ich tue, wieder zum Ursprung zurück. Denn der Ursprung war doch genau das, dass Sie um Gottes Willen da sind, dass ich um Gottes Willen da bin. Dass durch das, was ich tue und was ich lasse, was ich lebe und handle, Gott und seine Person und sein Name und seine Ehre in der Mitte steht. Das, was ich lebe, lebe ich um Gottes Willen. Das ist noch mal ein bisschen was anderes. Ich meine, Sie merken das, als wenn Menschen zum Glauben an Gott finden, in dem Sinn, dass sie Gott als das Glücksrezept ihres Lebens begriffen haben. Das ist auch schon was. Natürlich, mich gar nicht madig machen. Aber das ist ja noch nicht alles. Nach dem Motto, ich komme zu Gott, weil ich gemerkt habe, da bin ich natürlich an der Spitze. Da setze ich natürlich auf den Top. Da bin ich vorne. Da habe ich das absolut letzte, ultimative Ereignis meines Lebens. Das stimmt. Nur das ist nicht der tiefste Grund. Sondern ich bin bei Gott um Gottes Willen. Das geht mir auch ganz anders aus. Ich habe gerade noch vor kurzem mit einer Person gesprochen, die mir gesagt hat, seit wir konsequent Jesus nachfolgen, haben wir nur noch Probleme. Aha. Verstehen Sie, das kann mich ganz schön daneben gehen, wenn ich denke, ich setze auf Gott und dann läuft der Laden, dann sind die Kontostände gut und dann brauche ich keine Krankenkasse mehr und dann läuft es auch in den Beziehungen und dann läuft es sowieso rundherum, läuft es überall gut. Schließlich habe ich ja Gott im Boot. Und habe ich Gott im Boot und dann funktioniert das Glücksrezept vielleicht nicht so, wie ich mir es gedacht habe. Und dann begreife ich das, was hier steht. Das hat eine ganz andere Dimension, wenn hier der Apostel Paulus sagt, ich mache das um Gottes Willen, allein nur um Gottes Willen. Ohne dass das gleich utilistisch, nützlichkeitsdenkend mir etwas bringt oder nicht bringt. Mensch, da komme ich nochmal eine ganz andere Ebene meines Glaubens rein. Das muss nicht zuerst mir ein Heilgefühl geben, das muss mich nicht toll machen, das muss nicht irgendwie sonst was sein, sondern ich lebe, wie ich lebe und ich lasse, was ich lasse und ich tue, was ich tue, um Gottes Willen. Damit der Heilige Geist sich entfalten kann, das Wort nicht gelästert wird, der Teufel keinen Anklagepunkt findet und ich eine Zierde für die Lehre des Rettergottes bin. Das ist der Begründungszusammenhang bei Paulus in diesem Text. Ein vierfacher Begründungszusammenhang, der uns total in eine andere Rolle hineinbringt. Und wer das erlebt hat, der merkt, da geht eine andere Tür des Lebens auf. Da geht eine ganz andere Tür des Lebens auf. Da lebt man anders. Indem diese Gottesdimension in meine Menschendimension hineinkommt, geht eine Tür auf. Eine Tür der Unabhängigkeit. Der Unabhängigkeit. Eine Tür der Stärke. Eine Tür der Standhaftigkeit. Eine Tür letzter Erfüllung. Eine Tür entscheidender Kraft. Ich komme wieder zu Gott. Und indem ich wieder zu Gott komme, komme ich zum echten Menschsein. Ich komme wieder an. Allerdings ist das ein Lebensprogramm. Das ist ein Lebensprogramm. Ich kann nicht sagen, ab heute wird es so gedacht, dann habe ich's. Sondern Paulus sagt uns das in Römer 12 im Eingang für seine Ethik. Er sagt, das ist ein Lebensprogramm, dass ihr eine Metamorphose eures Denkens erlebt. Eine Metamorphose eures Denkens. Dass ich anders denke. Und hier liegt ein Grund, was ich anders denken kann. Ich lebe um Gottes Willen. Um Gottes Willen. In den vergangenen Tagen habe ich in einem Nachwort eines Klassikers aus der Theologie-Szene einen hochinteressanten Satz gelesen. Das Buch ist jetzt gute 40 Jahre alt, also schon ein bisschen älteren Datums, aber ist immer noch da, hat sich also lange auf dem Markt gehalten. Und der Professor im Nachwort schreibt also zu diesem Buch, es hat eine erstaunlich hohe Zitationsfrequenz. Das ist ein toller Satz, nicht wahr? Also das heißt, ich kann den Wert eines Buchs unter anderem daran erkennen, wie oft es zitiert wurde. Manche Bücher werden gar nicht zitiert, ja, die verschwinden gleich im entsprechenden Lager. Andere Bücher, die haben so einen kurzen Peak, ja, und dann gehen sie wieder auf normal Null runter. Und andere Bücher, die also offensichtlich eine gewisse Wirkkraft haben, die bleiben in der Zitationsfrequenz relativ lang anhaltend da. Und Literatur, die über 4 Jahrzehnte sich hält, die muss entweder so schrecklich sein, dass man dauernd darüber diskutieren muss, oder sie ist so dermaßen durchschlagend, dass sie eben dauernd zitiert wird. Zitationsfrequenz. Und ich würde Sie mal auf Ihre innere, das sagen Sie ja nie und ich ja auch nicht, aber auf Ihre Zitationsfrequenz ansprechen, was das betrifft, was meine Motiv- und Begründungszusammenhänge angeht. Versuchen Sie mal, die Zitationsfrequenz rauszukriegen. Was wird denn bei Ihnen zitiert? Warum ich was mache und warum ich was nicht mache? Und ich bin überzeugt davon, dass es bei Ihnen nicht anders ist als bei mir. Dass seltenst direkt hier Vers 10 in der Mitte steht, dass ich sage, das mache ich jetzt, damit ich eine Zierde für Gott bin. Und genau das ist beim Apostel Paulus die oberste Richtschnur. Denn wenn das passiert, dann gibt es keine Anklage beim Teufel. Dann wird das Wort Gottes nicht verlästert. Dann erlebt ihr, dass ihr gehalten seid im Heiligen Geist. Das heißt, ich brauche eine andere Zitationsfrequenz in der Metamorphose meines Denkens, wo ich sage, Herr, das muss rein, das muss rein. Das muss der entscheidende Beweggrund meines Handelns, meines Denkens, meines Redens und auch dessen, was ich lasse, sein. Ist damit etwas möglich, dass die Lehre unseres Rettergottes eine Zierde bekommt? Und jetzt merken Sie den Herzschlag dieses Textes. Das ist noch mehr als ein jeder lernt seine Lektion, so wird's gut im Hause stohen. Ja, dann merke ich, da schlägt das Herz. Da schlägt das entscheidende Herz. Und wenn ich das begreife, dann merke ich, Mensch, ich bin ja beim Vaterunser. Das, was hier Paulus sagt, das ist das Vaterunser. Oder erinnern Sie sich nicht mehr, wie es anfängt? Unser Vater im Himmel, geheiligt. Erste Bitte. Geheiligt werde dein Name. Dass Gott wieder Gott wird, dass Gott wieder zu seinem Recht kommt, dass Gottes Name und Person wieder an erster Stelle steht, im Vaterunser an erster Stelle. Das ist es. Mensch, ein ganz anderer Begründungszusammenhang. Und ich wünschte mir, diese andere Denke viel konsequenter in meinem Kopf. Dass das es ist. Leben um Gottes Willen. Leben um seinetwillen. Damit ihr für die Lehre unseres Rettergottes eine Zierde seid. Das ist es. Da geht die Tür auf. Und diese Tür, die einmal aufgegangen ist, aufhalten, weitermachen, diesen Raum hineingehen, dazu ermutigt hier der Apostel Paulus in diesem Text. Aber das andere ist natürlich auch, dass wenn ich so anfange, so zu denken und diesen Pulsschlag spüre, dann erfasse ich auch meine Zielgruppe. Ich weiß nicht, ob Sie die Diskussion der letzten Tage mitbekommen haben von der Rasterfahndung, vom Für und Wider der Rasterfahndung, wo also mit ganz bestimmten kriminaltechnischen Methoden eine ganze Bevölkerungsgruppe durchgeleuchtet wird nach bestimmten Signalen. Und dann kann es natürlich passieren, dass man unberechtigt ins Raster gerät. Ja, Sie haben die richtige Brillenformat oder die richtige Haarfarbe oder die richtige Beruf und Ausbildung und zack, sind Sie im Raster und sind sozusagen schon vorverdächtigt. Und manche, die kommen sich bei Titus 2 so vor wie bei der Rasterfahndung, nicht wahr? Da geht der Apostel Paulus mal mit seinem Raster durch die Gemeinde Jesu, zack, 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 erwischt's alle. Und natürlich wehren wir uns gegen eine solche Rasterfahndung. Und ich bin mal gespannt, wie einige von Ihnen vielleicht sagen, ja genau, das ist der Punkt, an dem ich mich wehre, nicht wahr? Die einen sagen in der Rasterfahndung, indem sie reagieren, dass sie sagen, jetzt lern erst mal du deine Lektion, bevor du meinst, mir meine Lektion sagen zu können. Und schon bin ich raus aus der Rasterfahndung, nicht wahr? Sag, jetzt sind die anderen dran, ich bin ja gar nicht dran. die sollen ihre Lektion lernen. Und wenn der mal seine Lektion, dann sind wir so ein großes Problem los. Das typische Phänomen der Bergpredigt war Balken und Splitter, wir kennen das. Die anderen reagieren so, dass sie sagen, ich bin ja gar nicht dabei. Glück gehabt, ja. Die sagen, Mensch, wenn ich hier von älteren Männern, jüngeren Männern, älteren Frauen, jüngeren Frauen höre, und bei den Frauen, das sind offensichtlich ja verheiratete Frauen, die haben Kinder, super, ich bin vielleicht junge Frau und verheiratet, zack, schon bin ich raus. Und dann sagt der Apostel Paulus, mir also offensichtlich nichts Glück gehabt, ich bin aus der Rasterfahndung raus. Kann natürlich sehr schnell umkippen im Sinn von Selbstmitleid. Guck mal, an uns hat er wieder nicht gedacht. Aber das andere ist natürlich auch, dass ich sage, ich zähle mich gar nicht dazu. Selbst wenn es mich erwischen sollte in dieser Rasterfahndung und das bei mir ankommt, dann kann ich ja immer noch sagen, kein Thema. Also natürlich bin ich gesund im Glauben, der Liebe, der Geduld, besonnen, ehrbar und nüchtern. Also können wir weitergehen. Das heißt, ich hake das ab unter erledigt. Oder wiederum andere, die sagen, das ist für mich Titus' Brief, das ist nicht der Höhepunkt paulinischer Lehre und deswegen nur für die Anfänger des Glaubens brauchbar. Und wiederum andere sagen, Mensch, das ist so zeitgeschichtlich neben der Spur. Und das kann man im 21. Jahrhundert doch keinen Christen mehr anbieten. Und alle diese Wege sind Wege, um aus dem Zugriff der Rasterfahndung des Heiligen Geistes rauszukommen. Aber die entscheidende Frage stellt sich doch, warum überhaupt diese Haustafeln? Was soll das? Was soll das? Das macht ja die Bibel oft. Paulus macht das ja oft. Petrus macht das auch. Was soll das denn? Warum werden hier solche Gruppen aufgelistet? Ältere Männer, jüngere Männer, ältere Frauen, jüngere Frauen, Sklaven. Das sind diese fünf Gruppen, die hier auftauchen. Calvin hat es einmal wunderbar einfach und schön gesagt. Er sagt, eine uns allgemein angehende Verkündigung trifft nicht so sehr. Aber eine größere Andringlichkeit geschieht, wenn ich persönlich angesprochen bin. Eine größere Andringlichkeit war sein Wort damals. Also das kommt bei mir näher an. Nicht die Menschheit an sich, sondern jüngere Männer. Ältere Männer, jüngere Frauen, ältere Frauen, Berufsgruppen, Stände. Und es kommt näher an mich ran. Das heißt, zuallererst ist das, was hier geschieht, ein pädagogisches Konzept. Ich soll ins Visier der Rasterfahndung geraten. Ich soll nicht rausrutschen. Es soll mich erwischen. Es soll mich erwischen. Und zum anderen natürlich habe ich damit auch einen viel höheren Aufmerksamkeitsgrad. Was ist das, was für mich und meine Gruppe gesagt wird? Gleichzeitig merke ich, so groß sind die Unterschiede gar nicht zwischen dem, was da gesagt wird. Manche Dinge werden allen Gruppen gesagt. Zum Beispiel, was allen vier Gruppen gesagt wird, mit unterschiedlichen Worten, mit unterschiedlichen Formen, aber mit demselben Wort, ist besonnen. Dieses Wort. Alle vier Gruppen kriegen das Wort besonnen mit. Die älteren Männer sollen besonnen sein, die älteren Frauen sollen zur Besonnenheit geführt werden. Die jüngeren Frauen sollen besonnen sein. Und Vers 6, die jungen Männer sollen besonnen sein. Das ist das Wort, was allen gilt. Gehalten im Heiligen Geist. Gehalten im Heiligen Geist. Ich erlebe aber, es ist ein Gruppenthema. Manches gilt also offensichtlich ganz genau mir und gilt anderen Gruppen so nicht. Und er, Gott, hat für jede Gruppe das Entscheidende zu sagen. Er ist Herr jeder Lage. Wenn so dieses Wort bei mir ankommt, dann begreife ich, dass wenn die Zielgruppe mich erreicht, ich bin gar nicht überrascht. Verstehen Sie, ich erwarte es sogar. Ich erwarte es, dass es mich erwischt. Ich erwarte, dass ich bei der Rasterfahndung Gottes mit ins Netz gerate. Umgekehrt, ich würde sagen, man müsste ausgesprochen stutzig werden, wenn man andauernd durch das Raster des Heiligen Geistes fällt und nie erwischt wird. Wenn Sie also bei jeder Bibelstelle der Heiligen Schrift immer schon sagen, für mich erledigt, abgehakt, gilt mir nicht, das würde mich stutzig machen. Statt an der einen und anderen Stelle zu sagen, jetzt bin ich doch ins Raster gerutscht, das gilt mir, das ist mein Thema, da geht's um mich. Ich brauche es also und ich brauche für mein angefochtenes Christsein auch diese ganz praktischen Stabilisatoren geistlichen Lebens, die hier vorgegeben sind. Jetzt lassen Sie uns noch ganz kurz noch merken, dass natürlich in der Auslegungsgeschichte immer von einem extremen Pendel ins andere fallen. Das ist auch klar. Das eine extreme Pendel sagt uns Titus 2, das ist zeitgeschichtlich bedingt, das ist begrenzt. Und das zeigt uns hier ein Idealbild der Antike. Das hat mit unserer modernen Lebensweise überhaupt nichts mehr zu tun. Hier entdecken wir die drei berühmten 3 Ks für Frauen, nicht wahr? Kinder, Küche, Kirche. Und damit ist das sowieso nicht mehr richtig gültig. Das hat eine ganz zwiespältige Wirkungsgeschichte gehabt. Also lasst uns Titus 2 höchstens noch nostalgisch, historisch, rückblickend betrachten als etwas, was damals war. Punkt A. Punkt B, anders extrem, ist, dass man nun versucht, diesen Text irgendwann im späten 19. Jahrhundert in einer Ideallinie bürgerlich-biedemeierischer Form einzukneifen und zu sagen, so war es und so soll es bleiben und meint, das wäre es gewesen. Beides ist nicht das, was die Heilige Schrift uns mitteilt. Was kommt denn hier an? Hier kommt an, dass verschiedene Gruppen besprochen werden, wobei Paulus offensichtlich immer wieder andere Gruppen ins Visier nehmen kann, auch andere Reihenfolgen ins Visier nehmen kann. Er hat hier mal zum Beispiel die Sklaven am Ende mit reingenommen, die für uns jetzt gar nicht reinpassen. War so schön, glatt, nicht wahr? Alte Männer, junge Männer, alte Frauen, junge Frauen, der Reihenfolge ein bisschen anders. Dann wäre die Sache für uns erledigt gewesen. Und am Schluss, klatsch, kommen die Sklaven hinterher. Im Timotheusbrief, da war auch so schön durchgegangen, die 4 Generationstypen mit den 2 Geschlechtern und dann setzt er noch die Witwen hinten dran. Das heißt, er hat immer wieder auch, was ihm jetzt gerade wichtig war, mit hineingenommen in dieses besondere Zusprechen des Wortes Gottes. Und dann haben wir tatsächlich ein kleines Problem, dass wir nicht wissen, wie ist der Übergang von den älteren Frauen zu den jüngeren Frauen. Desgleichen die älteren Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht im Trunk ergeben. Sie soll aber Lehrerin des Guten sein und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben. So ist eine Auslegungsmöglichkeit. Die griechische Sprache bietet uns aber verschiedene Varianten. Die finden Sie in Ihren Bibeln alle wieder. Die eine Variante ist, dass eben tatsächlich die älteren Frauen durch ihren eigenen Lebensstil befähigt werden, jetzt jüngeren Frauen etwas zu sagen. Und das außerhalb des Titus läuft. Titus hat damit nichts zu tun. Die zweite Variante ist, dass sie Lehrerinnen des Guten sein sollen und dass der Lehrinhalt dann beschrieben wird. Dann schließt man an, sie sollen Lehrerinnen des Guten sein, nämlich des Guten, dass sie die Frauen anhalten. Und die dritte Variante ist, dass der Satz aufhört. Nämlich, dass die älteren Frauen Lehrerinnen des Guten sind und damit zur Besonnenheit angehalten werden. Punkt. Junge Frauen, die sollst du anhalten, Titus, ihre Männer zu lieben und so weiter und so weiter und so weiter. Alle 3 Varianten finden Sie in Ihren unterschiedlichen Bibelübersetzungen wieder. Und alle 3 Varianten haben guten biblisch-griechischen Grund. Meistens ist dann die theologische Vorentscheidung entscheidend, was in der Bibel drinsteht. Was soll's? Was soll's? Warum macht das Paulus? Das, was hier in dieser Haustafel Ihnen und mir gesagt wird, sind Grundlagen Gottes, Denken Gottes, unabhängig vom Zeitgeschehen. Unabhängig vom Zeitgeschehen. Das gilt, unabhängig von Kultur, das was hier steht. Unabhängig von dem Rahmen, in dem es hier geschieht. Denn das, was hier steht, sind Grundlagen Gottesdenkens seit Jahrtausenden von Gott vorgegeben. Und Gott denkt immer in Beziehungen. In Beziehungen unterschiedlicher Art, die er schützen und die er halten will. Er denkt in der Hauptschaftsgedanken und er hat Ordnungsprinzipien. Und er will, dass all das, was in seinem himmlischen Denken drin ist, im menschlichen Denken sich wieder abspiegelt. Und auch in unserem Verhalten sich wieder abspiegelt. Und er weiß, dass wir gefährdete und angefochtene Leute sind. Und deswegen gibt er uns diese Ordnung. Manches Mal, kann unsere geltende Gesellschafts- und Kulturordnung dem entsprechen, was Titus 2 uns sagt. Sie muss aber nicht. Und oftmals tut sie es auch nicht. Und deswegen tun Christen gut daran, sich mit ihrem Leben nicht zuerst an den Zeitgeist einer schnell sich wandelnden Gesellschaftsordnung zu orientieren, sondern dem, was bleibt, nämlich an Titus 2. Das merken wir doch gerade zum Thema Kinder. Wir merken doch gerade so klein bisschen, dass so der Wind sich ein bisschen gedreht hat. Nicht wahr? War man mit mehr als 2 Kindern noch vor 1, 2 Jahren, so kurz vor asozial, wird man jetzt fast zum Helden. Ja, das kann sich aber auch in 2 Jahren wieder schlagartig ändern, je nachdem, wie gerade der gesellschaftliche Wind so pustet. Und deswegen ist es gut, wenn Gemeinde Jesu sich an dem orientiert, was an Grundlagen des Wortes Gottes seit Jahrtausenden ihr gegeben wird. Das heißt, diese Worte gelten prinzipiell. Das heißt, diese Worte gelten umfassend allen. Ich lese nicht nur meine Sparte. Meine Sparte ist übrigens nach dem Denken der Bibel die Sparte für ältere Männer. Ja? Nicht nur meine Sparte, sondern ich lese alle Sparten. Denn wenn hier den Frauen gesagt ist zum Beispiel, sie sollen nicht dem Trunk ergeben sein, heißt das doch nicht, dass die Männer das ruhig tun dürften. Verstehen Sie? Das ist ja falsche Denke. Das gelten prinzipiell, sie gelten umfassend allen. Sie werden spezifisch verstärkt für einzelne Gruppen. Sie müssen immer wieder konkretisiert werden für neue Probleme. Und ihre Geltung wird auch fortgeführt, immer wieder neu. Es wäre wirklich mal eine Frage wert, welche Gruppen wird der Apostel Paulus heute anführen? Sklaven waren es damals, Witwen waren es damals, wen wird er heute nehmen? Ein jeder lernt seine Lektion, so wird's gut im Hause Stone, hatten wir gesagt. Und erleben zuallererst, ich darf ganz anders denken. Ich darf ganz anders denken. Eine Zierde für die Lehre unseres Rettergottes. Ich bin in der Zielgruppe. Ich will, dass ich in die Rasterfahndung gerate. Ich will, dass der Heilige Geist mich anspricht auf Dinge, die für mein Leben wichtig sind. Und ich erlebe die Lehre. Ich habe es ganz bewusst so formuliert, weil eine Reihe von Ihnen jetzt wie Sie sagen werden, das ist schon ein Widerspruch in sich. Ja? Ich kann entweder Lehre haben oder leben, aber ich kann nicht Lehre erleben. Nicht wahr? Das sind für uns zwei völlig verschiedene Denke. Lehre ist für uns im Durchschnitt tot, unnötig, für Spezialgruppen geeignet, irrelevant. Eigentlich hat sie mit dem Leben nichts zu tun. Vielleicht geht es Ihnen so ein bisschen, wie es offensichtlich einem Seminarteilnehmer ging. Nein, nicht auf Langensteinberger Höhe. Ein Seminarteilnehmer, der als der Auswertungsbogen kam, er in die Liste eingetragen hat, wo stand, was sei das Beste am Seminar gewesen, eingetragen hat, das Beste an diesem Seminar war die Frau neben mir. Das heißt, alles, was sonst so lief in dem Seminar, war so dermaßen nebensächlich, banal, aber da war eigentlich noch Leben neben ihm. Offensichtlich auch schönes, interessantes Leben, wie auch immer. Ja? Leben war da. Und der Apostel Paulus ist der tiefen Überzeugung, und ich hoffe, das kann dieser Text ein bisschen vermitteln, dass Lehre, echte Lehre, erlebt werden kann und dadurch Leben geschieht. Dadurch geschieht Leben. Wir haben manchmal so einen unglaublich schizophrenen Ansatz. Wir haben da unser Lehrsystem, unser Gebäude und da haben wir unser Leben. Und dazwischen ist nur ganz selten ein dünner Draht, eine dünne Verbindungsbrücke. Aber sonst läuft das völlig, völlig auseinander. Und dann wundern wir uns manches Mal, warum der Abteilung Leben so wenig von der Lehre zu spüren ist. Paulus sieht das anders. Paulus sagt, diese Lehre in dieses Leben, das ist es. Und dabei ist auch die Entdeckung wichtig, dass das nur über das Wort geschieht. Nur über das Wort. Es gibt kein anderes Mittel, kein anderes Instrument für die Gemeinde Jesu als dieses Wort. Man müsste ja sagen, Mensch, Paulus, du musst eine andere Methode die anwenden. Du musst mehr so nach dem goethischen Fausteingang sagen, nur das Wort, das kann es nicht sein, es muss die Tat es sein. Nein, nur das Wort, nur das Wort, nur das Wort. Lehre das, sage das, unterweise sie, ermahne sie. Mehr nicht, mehr nicht. Wie heißt es bei Luther? Ich habe doch nichts gemacht. Ich habe einfach das Wort handeln lassen. Das ist allmächtig. Das nimmt gefangen die Herzen. Und wenn die Herzen gefangen sind, so muss auch danach von selbst das Werk kommen. Das war seine Überzeugung. Das Wort ins Herz, vom Herz in die Tat. Und das andere, was hier als Lehrinhalt bezeichnet wird, das überrascht uns. Natürlich kennen wir Lehrinhalte. Wir haben wunderbare Lieder vorne am Anfang gesungen. Vom Kreuzesgeschehen und vom Plan unseres Gottes und von den Welten unseres Gottes und der Schöpfer und der Erlöser und die unterschiedlichen heilsgeschichtlichen Pläne. Alles Lehrinhalt. Aber Lehrinhalt ist nach dem Denken der Heiligen Schrift auch Keuschheit, nicht verleumderisch leben, Gutes zu lehren, häuslich zu sein, sich den Männern unterzuordnen, das Wort Gottes nicht zu verlästern, besonnen zu sein. Das ist Lehrinhalt. Lehrinhalt. Und das ist es, was wir neu wieder begreifen dürfen. Da geschieht Leben, wenn das in unser Leben hineinkommt. Es werden manche von Ihnen sagen, das hatten wir doch im Ansatz schon am letzten Sonntag. Da haben wir doch auch schon gesagt, in der Prophylaxe, ich muss dieses Wort einnehmen, es muss in mein Leben hinein. Genau. Und jetzt merken Sie, dieser Mann ist konsequent. Der meint das ernst und er sagt das gerade nochmal, das muss jetzt in euer Leben hinein. Das muss ins Leben hinein. Was passiert denn, wenn Leere ins Leben hineinkommt? Was passiert denn? Zuallererst werden Sie dann eine Schwellenerfahrung machen. Ich habe das mal schon in einem Zusammenhang erzählt, dass wir in Israel waren, hatten wir einen Fahrer, einen richtigen englischen Gentleman, der sehr bewusst durch die israelischen Gegenden hindurchfuhr. Und da gibt es ja immer diese Schwellen auf der Straße, in den Gebieten entsprechend drin. Viel, viel mehr als bei uns in Deutschland, wird dadurch beruhigte Zonen abgegrenzt, damit man entsprechend drüber fährt. Und immer bevor so eine Schwelle kam, hat der englische Gentleman also gesagt, Bumper ahead. Und dann kam eben die entsprechende Schwelle, man schüttelte einmal durch, er fuhr durch und dann sagte immer danach, Bumper behind. Also das Ding war vorbei, wir sind durch. Ja, also das habe ich nie mehr vergessen, jedes Mal, wie so eine Schwelle kommt, Bumper ahead. Und ich sage Ihnen, wenn Sie anfangen, die Leere ins Leben zu nehmen, dann kann ich nur sagen, Bumper ahead. Das heißt, das wird Sie durchschütteln. Das wird Sie durchschütteln. Und das ist gut, wenn Sie merken, dass das bringt meine bisher gewohnte Rille durcheinander. Da geschieht was, das kann nicht alles so bleiben, wie es bisher war. Und wenn ich anfange, Lehransätze ins Leben hineinwirken zu lassen, mache ich eine Schwellenerfahrung. Bumper ahead. Machen wir auch Bumper behind, ich bin wieder durch. Ja, aber das ist entscheidend wichtig. Nehmen Sie es aktiv an. Dadurch wird mein Leben aber dann aus einer gewissen Bahn gehoben werden. Wenn ich mich plötzlich anderen Menschen anders gegenüber verhalte, wenn ich plötzlich an einer bestimmten Stelle meine Traditionslinie unterbreche, wenn ich aus bestimmten Bindungen aussteigen will, die ich nicht mehr fortführen will, weil der Heilige Geist mich in die Rasterfahndung hineingenommen hat. Bumper ahead. Schwellenerfahrung. Sie werden zum anderen erleben, dass es eine Sprungerfahrung gibt. Eine Sprungerfahrung ist ja die, dass wenn Sie im Schwimmbad sind und Sie gehen als allererstes aufs Zehner, nicht wahr? Sagen, schließlich bin ich's. Also gehen Sie aufs Zehner und dann stehen Sie eine halbe Stunde da oben und alle motivieren Sie und bewegen Sie. Sie springen natürlich nicht. Deswegen ist es besser, Sie gehen runter, gehen aufs Einer und fangen mal da an. Und bevor Sie den Zehnersprung der Weltrettung wagen, den einen Sprung, sich zu kümmern um Ihre Kinder, um Ihre Ehe, um Ihre Beziehung, Ihre Familie und sagen, da springe ich jetzt. Ich springe, aber ich muss da springen, wo ich es auch kann. Aber da springe ich. Und Sie werden natürlich auch eine Ersterfahrung machen. Ersterfahrung haben wir immer sowas drin, dass man in dem Moment, wo man die Ersterfahrung macht, sagt, wie konnte ich nur? Wie konnte ich nur? Wie dumm war ich? Das ist das Phänomen derer, die in der Achterbahn einsteigen. Nicht wahr? Sie können ja so lange entscheiden, aus der Achterbahn wieder das zu lassen, bis Sie drin sitzen und der Bügel sich schließt und das Ding abfährt. Dann kommen Sie nicht mehr raus, dann sind Sie drin. Und viele fühlen sich beim Gehorsam so, dass in dem Moment, wo der Bügel zuklackt, sie sagen, wie konnte ich nur gehorsam sein? Welch fataler Irrtum. Und dann kommt die Ersterfahrung. Aber nehmen Sie es an. Sie sagen, Herr, das mache ich jetzt. Das ist das, was ich jetzt will. In deinem Namen gehe ich es an. Und sei es für andere nur so klein, nur so dozent, nur so nebensächlich, so unscheinbar. Aber für sie ist es, dass Leere ins Leben kommt. Sie werden natürlich auch ganz bestimmt Erfahrungen machen, die mit dem Training zusammenhängen. Trainingserfahrungen. Nicht wahr? Wenn Sie mit einer Sportart anfangen, das ist ja sowas Peinliches. Nicht wahr? Sowas dermaßen Peinliches. Sie kommen irgendwo auf das entsprechende Terrain, wo die ganzen Experten schon sind, im richtigen Outfit, mit der richtigen Art, sich zu geben. Und Sie sind alle so linkisch. Ihr Körper funktioniert noch nicht so. Sie haben das alles noch nie gemacht. Und Sie kommen sich so dermaßen dämlich vor. Und so kommen sich viele Jesus-Leute im Gehorsam, weil sie es nie gemacht haben, so dermaßen dämlich, ungeschickt vor, dass sie gar nicht anfangen. Statt zu sagen, Herr, das muss ich jetzt trainieren. Ich will, dass Leere ins Leben kommt. Aber sie machen nicht nur eine Schwellenerfahrung, eine Sprungerfahrung, eine Ersterfahrung, eine Trainingserfahrung, sie werden auch eine Grenzerfahrung machen. Denn spätestens dann, wenn sie meinen, jetzt heben sie zum geistlichen Supermann ab, werden sie landen und merken, nein, so einfach geht's nicht. Ich bleibe immer in meinen Grenzen drin, auch in den Grenzen meiner Persönlichkeit. Darf ich einfach mal so schließen, warum fangen wir nicht an? Ein jeder lernt seine Lektion, so wird's gut im Hause stehen. Warum fangen wir nicht an? Warum fangen wir nicht an mit einem guten Werk? mit anderen Vokabeln, mit dem Guten im Blick, mit dem Wert der Ehe, mit dem Ziel der Kinder, mit der Reinheit des Lebens, mit der Besonnenheit, mit dem Gehaltensein im Heiligen Geist, mit der Unterordnung. Warum fangen wir nicht an? Warum fangen wir nicht an? Was würde denn passieren? Was würde passieren? Sie würden Leere erleben. Sie würden als Zielobjekt das Wirken des Heiligen Geistes erfahren. Voll reingerutscht in die Rasterfahndung. Und sie würden mitkriegen, dass sie und ich mit unserem schlichten Leben etwas sein können zur Zierde, zur Ehre, zum Schmuck der Lehre unseres Rettergottes, Jesus Christus. Soweit es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie, zum Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, wenn wir dieses Wort hören, dann kommen wir zuallererst zu dir und bitten dich, dass du uns verzeihst. Dass diese Metamorphose unseres Denkens so unabgeschlossen ist. Dass es so viele andere Motivationen und Beweggründe für uns gibt, statt diesen einen wunderbaren, einzigartigen, überragenden: Dein Name werde geheiligt. Und wir bitten einfach füreinander, dass dein wunderbarer Heiliger Geist, das uns in Kopf und Herz hineinbrennt, tief verwurzelt in uns, dass das uns bestimmt, je länger, je mehr. Bitte lass das passieren. Und dann danken wir dir, wo wir in deine Rasterfahndung hineingeraten sind, wo du durch den innewohnenden Heiligen Geist uns einzelne Worte lebendig machst und eine Sehnsucht gibst, dir mit unserem Leben Ehre zu geben. Kein Anklagepunkt für den Teufel darzustellen, dein Wort nicht zu verlästern, gehalten zu sein im Heiligen Geist. Wir bitten dich drum, lass uns in deine Rasterfahndung reinrutschen. Mach dein Wort, dein Wille, dein Werk in uns lebendig. Und dann gib das bei jedem von uns, so wie du das dir denkst und so wie es dann auch individuell möglich ist, dass Leere ins Leben kommt. Lass das passieren. Wir bitten dich drum. Denn Herr, das ist unser Wunsch, weil der Geist in uns wohnt. Das ist unser Wunsch, dass wir mit unserem Leben etwas sind zu deiner Zierde, zu deiner Ehre und zum Schmuck des Rettergottes Jesus Christus. Dir sei Dank. Amen. Amen.